SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Diese Welt ist designt für Männer. Dummies für Crashtests zum Beispiel sind dem männlichen Körper nachempfunden. Dosierungen von Medikamenten gehen von einem durchschnittlichen Mann aus. Bürostühle, Werkzeuge, Fahrräder, immer ist der Mann das Maß. Zu diesem Schluss kommt die Autorin und Journalistin Rebecca Endler in ihrem Buch Das Patriarchat der Dinge. 2 Jahre hat sie dafür recherchiert und ist über die Arbeit an dem Buch zur Feministin geworden. Rebecca Endler ist heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Oppenberg.
Was haben abgesenkte Bordsteinkanten mit Feminismus zu tun?
Naja, abgesenkte Bordsteinkanten sind erstmal für alle Menschen unpraktisch, die schon mal mit einem Rollator, einem Rollstuhl oder einem Kinderwagen unterwegs waren oder auch tatsächlich mit Inlinern. Und das sind in der Regel nicht die Entscheidungsträger, hier gender ich ganz absichtlich nicht. Das heißt, die Herren, die entschieden haben, diese Dinge zu verbauen, sind in der Regel nicht die Menschen, die unter nicht abgesenkten Bordsteinkanten leiden. Und damit habe ich das auch zu patriarchalem Design gezählt.
Also die Bordsteinkanten sind in der Regel da abgesenkt, wo Autos durchfahren. Aber nicht eben an Kreuzungen, wo man mit einem Kinderwagen die dann über diese Stufe runter muss und dann über die Straße und vor allen Dingen dann die Stufe wieder rauf.
Ja, an vielen Stellen ist es mittlerweile schon so, dass auch abgesenkte Bordsteine verbaut werden, aber es ist eben noch hier in Deutschland überwiegend nicht der Fall, genau.
Das ist nur eins von vielen Beispielen, die Sie in Ihrem Buch zusammengetragen haben, die zeigen, wie männlich diese Welt designt ist und darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Frau Endler, angefangen hat es mit einer Recherche zu Toiletten im öffentlichen Raum. Sie wollten einen Radiobeitrag machen über Potty Parity. Was ist das für eine Bewegung?
Ja, ehrlich gesagt wurde ich damit beauftragt. Das war noch nicht einmal meine eigene Idee, sondern ich sollte das für Deutschlandfunk Nova machen. Und Potty Parity, das kommt aus Großbritannien. Das ist eine Bewegung, die sich für mehr Gleichberechtigung auf öffentlichen Toiletten stark macht. Und die eben fordern nicht nur gleiche Quadratmeteranzahl, weil man könnte ja ganz naiv annehmen, dass damit das Problem gelöst sei. Aber auf 20 Quadratmeter passen eben sehr viel weniger Sitztoiletten als Pissoirs. Und über diese Bewegung sollte ich eben einen 5-minütigen Beitrag machen. Und wie das so ist, wenn man auf ein Thema gestoßen wird, über das man vorher noch nie großartig nachgedacht hat, wo aber sofort jeder Mensch sich etwas drunter vorstellen kann, weil wir eben alle mehrmals am Tag pinkeln müssen, hat mich das ja wie in so einen Kaninchenbau des patriarchalen Designs geführt. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass es eben nicht mit 5 Minuten auserzählt ist, das Thema.
Aber warum ist die Diskussion, wer wo pinkelt, tatsächlich eine gesellschaftspolitisch wichtige Debatte?
Nun ja, wir kennen das alle, egal ob wir auf ein Festival sind oder in die Oper gehen, ins Theater, ins Kino, das ist völlig egal. Sobald eine Pause da ist oder der Film vorbei ist, ist einfach eine sehr lange Schlange vor der Frauentoilette, wohingegen Männer anscheinend völlig ungeniert rein und raus marschieren und sofort ihr Geschäft erledigen können.
Das haben wir leider gerade, glaube ich, gerade.
Auch ich habe das.
Es war unsere Verbindung war kurz, einen ganz kleinen Millisekunde unterbrochen, aber Sie sind wieder da, das freut mich.
Okay.
Wir waren bei der langen Schlange vor der Toilette stehen geblieben, die Männer leider oder ja für Sie zum Glück nicht kennen.
Genau, die meisten kennen das nicht. Und aber ich hatte nie gelernt, das so richtig zu hinterfragen. Also ich kannte diese Schlange, aber ich habe das so als ja gegeben hingenommen. Und wenn es mich wirklich gestört hat, dann bin ich eben auf ein für Männer ausgewiesenes Klo gegangen, wurde da auch in Italien mal mit einem Wischmopp verdroschen und habe auch das gesehen. Also es war eine Reinigungskraft, die völlig erbost darüber war, dass ich das gewagt hatte. Und das habe ich auch als ja so kultureller Unterschied wahrgenommen, aber als nicht das, was es eigentlich ist. Und zwar ein Zeichen dafür, dass eben Frauen im öffentlichen Raum strukturell benachteiligt sind. auf der Toilette. Und dann haben wir hier in Köln auch noch den Fall, wie in vielen Großstädten, dass es von der Stadt betriebene öffentliche Toiletten gibt, für die man für die Benutzung einer Sitztoilette 50 Cent zahlen muss, wohingegen Menschen, die ein Pissoir benutzen, einfach nur auf einen Knopf drücken können und umsonst sich erleichtern, weil man sie eben vom Wildpinkeln abhalten möchte. Aber da das bei uns nicht so einfach geht, müssen wir natürlich dafür zahlen.
Ja, diese strukturelle Benachteiligung, das sehen aber nicht viele so. Sie sind ja mit dem Beitrag dann auch auf Granit gestoßen bei den Redaktionen, als Sie das Thema angeboten haben.
Als ich dann entschieden habe, dass das so viel hergibt und dass es eben auch eine gesamtgesellschaftliche und politische Dimension hat, da bin ich auf Granit gestoßen, genau. Also diesen 5-Minuten-Beitrag, den habe ich gemacht und dann habe ich gedacht, Mensch, die Personen, die ich auch dafür interviewt habe, das gibt mehr her. Und es hat auch so den Aspekt der Kulturpraxis, den wir vielleicht hinterfragen könnten. Also ich habe alles in diesem Thema gesehen und dann war ich richtig euphorisch und habe das gepitcht an die Redaktion, für die ich für gewöhnlich arbeite, wenn ich längere Formate mache. Und
welche Reaktion haben Sie bekommen?
Ach, das reichte von, lustigerweise waren sehr viele Wortspiele dabei. Also das Thema hat bei uns keine Dringlichkeit oder das Thema hat ein schweres Standing, war auch sehr schön, sowas eben. Also es war so ein bisschen so ein Höhö, Pinkeln, ja, aber warum ist jetzt Pinkeln ein langes Format wert? Dass da aber eigentlich ein Menschenrechtsthema drin steckte. Vielleicht habe ich das auch nicht gut genug in meinem Pitch rausgearbeitet. Das kann natürlich auch sein. Interessant finde ich jetzt, dass es jetzt, wo es Teil eines Buches ist, auf einmal das Interesse auch in den Redaktionen dann wieder da ist für das Thema. Man muss das einfach nur ein bisschen noch größer machen.
Wie ist denn dann der Entschluss bei Ihnen gereift, das Thema zu einem Buch zu machen, also eben wirklich ganz groß zu machen?
Erstmal war ich super wütend und enttäuscht, weil ich das nicht kenne, dass wenn ich von einem Thema sowas von überzeugt bin, eben gegen die Wand laufe. Interessanterweise hatte ich für den Kurzbeitrag eine Industriedesignerin gesprochen, die seit den 80er Jahren zu diesem Thema nicht nur forscht, sondern auch designt und die Pissoirs für Menschen mit Vulva designt hat und auch Unisex-Pissoirs. Und sie hat nur so mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, welcome to my life. Also Menschen interessieren sich nicht so richtig dafür oder halten das für irgendwie ein nettes Gadget oder Gimmick, aber da passiert wenig. Also sie hatte das Ganze schon antizipiert, dass ich da auf keinen Fall so ein langes Format drüber machen könnte. Und dann habe ich gedacht, Moment, also wenn sie das nicht schafft, in den über 20 Jahren oder 30 Jahren, die sie jetzt an diesem Thema dran ist, dann steckt da vielleicht noch was anderes hinter meinen Absagen. Also mich hatte ich wirklich so auf einmal, die Parallelen sind mir klar geworden und dann war ich so wütend und in dem Augenblick, wo ich am wütendsten war, das war nämlich als eine Absage kam, die sehr nüchtern formuliert war, wo einfach nur drin stand, tut mir leid, aber wir sehen in diesem Thema weder eine politische noch eine gesamtgesellschaftliche Relevanz. Da hat mein Agent mich angerufen und hat diese ganze Wut abbekommen und dann meinte er nur so, ja, aber das ist doch dann völlig klar, was du machst. Also du setzt dich jetzt hin und schreibst ein Exposé und dann machst du das als Buch. Mhm. Und in dem Moment habe ich gedacht, naja, okay, dann hat er recht.
Diese Professorin für Industriedesign, Bettina Möhring, die hat also über öffentliche Toiletten promoviert. Sie hat einen Designpreis gewonnen für das Urinal, wovon Sie gerade auch schon gesprochen haben, die kleine Ecke. Ist aber nie gebaut worden, weil das viele eben für nicht relevant gehalten haben. Und diese Designprofessorin taucht natürlich jetzt auch in ihrem Buch auf. Sie haben viele andere Frauen ebenfalls interviewt, aber keine Männer. Warum nicht?
Ja, das war eine Entscheidung, die sich so ergeben hat. Das war nicht von Anfang an so geplant. Also ich habe das nicht als Konzept mir überlegt. Ich hatte im Gegenteil auch vor, Männer zu interviewen, weil ich das in meinem Job auch so gewohnt bin. Also wenn ich ein Thema habe, dann schaue ich einfach, welche Person hat dazu irgendetwas Interessantes gemacht, ungeachtet des Geschlechts, und frage diese Person an. Allerdings habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass meine ganzen Interviewanfragen zu komischen Reaktionen geführt haben, auf die ich einfach keine Lust hatte. Also das war so, dass mir erstmal erklärt wurde, dass das Patriarchal ja schon längst überwunden sei, weil immerhin dürften doch Frauen jetzt wählen. Was will ich denn überhaupt? überhaupt noch mehr? Oder aber so seltsam ganz persönliche, also auf eine professionelle Anfrage dann sowas ganz Persönliches zurückzuschreiben, war mir auch unangenehm. Und da habe ich einfach gedacht, das ist ja mein Projekt hier, bin ich die Königin in meinem eigenen Buch und ich kann machen, was ich will. Und dann erspare ich mir das. Also da waren wirklich ganz seltsame Reaktionen. Und das war es mir nicht wert, weil wenn ich Expertise haben möchte, wenn ich wissenschaftlichen Input brauche oder Informationen haben möchte, dann finde ich das schwierig, erstmal lang und breit erklären zu müssen, warum mein, jetzt setze ich das in Anführungszeichen, mein Forschungsgegenstand überhaupt relevant ist. Und das war einfach ein Riesenunterschied. Sobald ich keine Cis-Männer mehr angeschrieben habe, musste ich kein einziges Mal mein Thema rechtfertigen oder erklären, sondern da war so eine Art, ja, Kameradinnenschaft, nenne ich das jetzt mal, von Anfang an gegeben.
Frau Endler, was mich zum Beispiel überrascht hat, ist, dass es bisher keine Fußballschuhe für Frauen gibt. Selbst die Profispielerinnen tragen Männerschuhe oder, wenn sie kleine Füße haben, gar Kinderschuhe. Und Sie haben sich darüber mit Laura Jansen für ihr Buch unterhalten, eine in den Niederlanden lebende Britin und Amateurfußballerin, die nun Frauenfußballschuhe designt. Warum ist denn vor ihr niemand auf die Idee gekommen?
Auf die Idee, dass Frauen Fußball überhaupt spielen dürften, kam man ja auch erst in den 70er Jahren. Also es ist ja, das hat mich auch echt überrascht, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Frauen hier in Deutschland Fußball spielen dürfen. Und das war, ich glaube, in Europa alles die Frage von 1-2 Jahren, dass das erlaubt wurde Anfang der 70er Jahre. Und dann ist es so, dass die großen Unternehmen sich denken, okay, es gibt halt ein paar fußballspielende Frauen, dann bringen wir für die mal einen Schuh raus. Und das ist aber dann immer ein Schuh gewesen von minderwertiger Qualität, in die einfach gar keine Forschung reingesteckt wurde. Stattdessen hat man dann gesagt, naja, was mögen Frauen? Ja, pink natürlich und vielleicht noch so ein bisschen Blümchen und Ornamente. Und dann wurde das als Frauenfußballschuh verkauft und in die Regale gestellt. Natürlich mit dem Ergebnis, dass Frauen, die den Sport ernst meinen, davon beleidigt sind und sagen, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Diese Schuhe werden dann nicht so sehr gekauft, wo dann wiederum die großen Hersteller denken, naja, wenn die Schuhe nicht gekauft werden, dann lohnt es sich ja erst recht, keine Forschung da hineinzustecken. Und als, Sie haben sie eben angesprochen, Laura Jansen hat ein Weltrekordturnier veranstaltet auf dem Himalaya und hat dort mit sowohl Amateurinnen als auch Weltmeisterinnen gespielt. Und die ist aus allen Wolken gefallen und hat sich gedacht, das kann ja nicht sein, dass es keine Schuhe gibt für weibliche Fußmorphologie. Und dann war aber das Problem, dass es noch nicht einmal Leisten gab. Also Leisten sind diese Dinge, um die herum quasi Schuhe entstehen. Und das ist der erste Schritt, überhaupt erstmal eine cis-weibliche Leiste für einen Fußballschuh zu entwickeln.
Interessanterweise hat Laura Jansen ja auch eine Umfrage gestartet, welche Farbe diese Schuhe haben sollen. Ja. Und siehe da, schwarz. Nicht etwa pink.
Wer hätte das gedacht? Das passiert, wenn man Frauen einfach mal fragt. Echte Frauen. Das ist sehr überraschend, ja.
Nun sind Fußballschuhe für Frauenfüße ein sinnvolles Design. Es gibt dann aber auch Design speziellen für Frauen, die das sinnlos ist. Also jetzt, ja, die Frauenfußballschuhe, die minderwertiger Qualität sind, sind jetzt auch ein Beispiel. Aber Sie fassen das im Buch unter der Überschrift Pink it, shrink it zusammen. Also mach es kleiner und mach es pink. Da gibt es zum Beispiel das pinke Ü-Ei, Überraschungsei für Mädchen, das nochmal einen extra Markt aufgemacht hat, parallel zu dem in Anführungsstrichen normalen Ei für Jungen.
Genau, das ist ja schon der erste Schritt. Also wir haben das klassische Ü-Ei und es gibt aber nicht das Jungen-Ei, sondern da gibt es ein pinkes Ei für Mädchen und damit erheben wir quasi schon im Ü-Ei den Mann, den Jungen als die Norm. Also das steckt da ja schon drin. Das ist so absurd.
Und haben Sie noch weitere Beispiele für Pink it, shrink it?
Ach, davon, man hätte ein ganzes Buch damit füllen können, aber das wäre dann halt so ein Buch gewesen, was auf dem Klo liegt, wo man dann so ein bisschen drüber lacht. Also das war ja nicht das, was ich machen wollte. Aber es gibt natürlich Big-Kugelschreiber, speziell für die Anforderungen der weiblichen Handschrift. Was ist die weibliche Handschrift und warum brauche ich dafür einen extra Kugelschreiber? Da steckt natürlich keine Forschung drin. Niemand braucht das. Aber es ist große Überraschung. Auch das ist pink und lila und hatte so ein bisschen Glitzer. Und die Verpackung war alles sehr, also das, man hätte das auch statt Big mit von Barbie verkaufen können. Es hat ungefähr die gleiche Ästhetik. Mhm. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist ein Produkt, das es nur sehr kurz gab, weil der Aufschrei dann doch groß war, ist Della. Der Computer speziell für die Frau von Dell, dessen Alleinstellungsmerkmal war, dass es in die Handtasche passt. Auch das schön mit Blumenranken und Ornamenten. Und auch wirklich lustig, es hatte noch nicht einmal die Standardfunktion, die zu dem Zeitpunkt in anderen Computern verbaut war. Also es war ein schlechteres, ja, dümmlicheres Produkt als der normale Dell-Computer.
Also das ist kein Design, das Frauen weiterbringt, sondern das ist ein Marketinginstrument, um noch einen zusätzlichen Markt aufzumachen.
Ja, man sollte damit irgendwie ganz leicht Rezepte speichern können und all die Dinge, die uns natürlich beschäftigen, wo wir vor einem richtigen Computer sitzen und denken, wie soll ich denn hier ein Rezept drauf speichern können? Ich weiß nicht, das ist halt das Ding. Auch an Della waren ausschließlich Cis-Typen, Programmierer beteiligt und keine Frauen. Also da wurden schon wieder Frauen erfunden, fantasiert, wie sich diese Herren, die vielleicht denken oder gerne hätten, aber nicht wie Frauen nun mal sind.
Nun gibt es ja mal als Beispiel die Frauenfußballschuhe, um nochmal darauf zurückzukommen, auch durchaus Design, das halt eben für Frauen gemacht ist, was auch sinnvoll ist. Es gibt dann aber auch wieder Frauen, die aus Gründen der Gleichberechtigung dieses Design ablehnen, auch wenn es sinnvoll wäre. Ist dieses Othering, also wie es in der Soziologie heißt, also nicht ein Dilemma. Ja, der Mann ist jetzt Maß aller Dinge. Aber wenn ebenfalls nach den Bedürfnissen von Frauen designt wird, zementieren wir nicht damit dann wieder die Ungleichheit?
Jein. Also ich glaube, was da fehlt, ist die Einsicht eben, dass in vielerlei Hinsicht der Cis-Mann das Maß der Dinge ist und dass dieses Design eben nicht neutral ist. Denn wäre es neutral, neutrales Design gibt es übrigens nicht, aber wäre es neutral, dann würde es ja allen Menschen gut passen und dann stimmt es. Warum müssten wir uns dann anstellen? Warum bräuchten wir schon wieder eine Extrawurst? Aber diese Einsicht muss erstmal da sein. Das andere ist, das habe ich mit der Designerin, die speziell Anwältinnen und Richterinnen Roben gemacht hat, die tatsächlich einen leicht anderen Schnitt haben. Und die hat mir erzählt, dass Frauen, seitdem sie Juristinnen sein dürfen, so hart gekämpft haben, weil es immer noch eine sehr männliche Domäne ist, ebenso wie der Fußball. Und wenn sie sich dann durchgesetzt haben, trotz dieser widrigen Umstände, dass sie dann eine innerlich so sich leicht dafür sperren, dass sie es eventuell ein bisschen einfacher hätten haben können, wenn sie beispielsweise Roben gehabt hätten, in denen sie auch einfach gut aussehen, also die ihnen passen. Nicht gut aussehen im Sinne von sexy, sondern tatsächlich nicht Schultern, in denen man einfach aussieht, als hätte man einen Kartoffelsack an, sondern einfach passenderes Design. Also das verstehe ich auch. Das ist auch ein bisschen so ein Generationending.
Also das sind Juristinnen, die dann sagen, ich trage die viel zu große Robe trotzdem, weil das auch ein Symbol dafür ist, dass ich es geschafft habe.
Genau, ja. Also, das verstehe ich auch, das will ich auch niemandem wegnehmen. Also das ergibt schon sehr viel Sinn, genauso wie die Fußballerinnen, die erfolgreich kicken mit Schuhen, die für Cis-Männer entwickelt wurden. Also verstehe ich, dass man da auch so ein bisschen auch Stolz daraus zieht.
Also dieses Dilemma war einer meiner Erkenntnisgewinne bei der Lektüre Ihres Buchs. Was haben Sie denn persönlich, also Sie bei der zweijährigen Recherche, gelernt, auch über sich selbst und wie Sie die Welt bisher wahrgenommen haben?
Ich habe erstmal gemerkt, dass meine Recherche wirklich für mich den Begriff Feministin erst bewohnbar gemacht hat. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich müsste mir das erarbeiten, weil ich habe auch Soziologie studiert, aber das waren damals alles für mich Texte, aber ich habe das nicht gefühlt. Ich habe mich nie als benachteiligt wahrgenommen Und ich habe zwar, wenn ich gefragt wurde, schon gesagt, dass ich Feministin bin, weil das irgendwie so dazugehörte in meiner Bubble. Aber ich habe immer gedacht, oh Gott, hoffentlich fragt mich niemand nach feministischen Theorien, weil da kenne ich mich nicht aus. Und ich habe diese ganzen Texte, die man dazu gelesen haben sollte, nicht gelesen. Also ich habe da sehr viel Druck empfunden und kam mir auch so ein bisschen vor wie so eine Hochstaplerin. Und die Recherche hat einfach den Begriff für mich ja wirklich, ja, wie ich schon sagte, so bewohnbar gemacht oder zum Leben erweckt. Also ich würde auch sagen, dass ich auch ein Stück weit Aktivistin dadurch geworden bin, weil ich verstanden habe, wie viel mir auch damals, als ich dachte, ich bin nie benachteiligt worden und mir passt eigentlich alles, wie viel Dinge ich hingenommen habe, weil ich dafür, weil die eben nicht weiblich sind oder ich das dachte. Mhm. Also ich weiß nicht, wir sind vielleicht ähnlich sozialisiert worden. Als Frau habe ich gelernt, dass ich nicht meckern darf oder dass es eben nicht weiblich ist, wenn man ständig sagt, ne, irgendwas passt mir nicht und ständig motzt. Und ja, also dieses Klobeispiel vom Anfang, das ist ja so, wir haben uns damit arrangiert. Ja. Und mit so vielen Dingen haben wir uns arrangiert, dass wir noch gar nicht mal merken, dass ja, die Druckstellen, sag ich mal, die sind schon längst verhornhautet. Entschuldigung für diese ekelhafte Metapher. Aber und diese Recherche war ein bisschen auch wie so Hornhaut hobeln und sich wieder sensibilisieren für das, was nicht passt. Also mein Leben ist jetzt deutlich anstrengender als noch vor 2 Jahren dadurch geworden.
Aber auch Sie, das sagen, gehört dazu. Sie sagen, Sie sind durch das Buch zu einer wahren Feministin geworden. Frau Endler, was hat Sie denn am meisten wütend gemacht?
Das ist eine super schwierige Frage, die ich tatsächlich immer wieder gefragt werde und auf die ich überhaupt keine gute Antwort habe. Es ist, glaube ich, die Summe der Dinge gewesen. Also ich habe meine Arbeit verstanden als, ich habe einen Haufen patriarchalen Mist, patriarchales Design zusammengekehrt. Und als ich zum Schluss diesen Berg gesehen habe, aus dem ich dann für das Buch auch nochmal 200 Seiten rauskürzen musste, dachte ich, das ist sehr, sehr deprimierend. Gleichzeitig steckten wir auch, als ich das Buch geschrieben habe, ja auch immer noch mitten in der Pandemie. Und ich habe auch gesehen, wie sich das an vielen Stellen auch verschlimmert, die Zustände. Und das hat mich ja deprimiert. Aber es gibt nicht diese eine Sache, wo ich dachte, boah, das natürlich, also ich könnte immer sagen, die Dinge, die lebensbedrohlich sind, wenn wir jetzt in die Pharmaindustrie gucken oder alles, was hier unsere westliche Medizin bedeutet oder auch die Autosicherheit, das sind Dinge, die Menschen das Leben kosten. Aber der Berg an Dingen und die Tatsache, dass das Wissen schon seit ja, Jahren da draußen ist, und dass so wenig passiert, das ist das, was mich am meisten deprimiert. Was hat Sie denn am stärksten überrascht?
Mich, also ich war fassungslos zum Beispiel über die Info, dass, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, 65% der Frauen zu klein sind, um die Technik in einem Flugzeugcockpit bedienen zu können. Ja. Also dass sie überhaupt gar nicht Pilotin werden können, qua ja. Geschlecht, dass ihnen das nicht möglich ist. Das war mir zum Beispiel neu, weil ich immer gedacht habe, naja, man könnte ja auch den Sitz ein bisschen höher bauen oder vielleicht irgendwie so, dass man mit auch kleineren Körpern an die Apparaturen kommt. Dass
na, ich glaube, weltweit
variabel
sind ja
sein
nur
könnte.
weniger als 5% aller PilotInnen überhaupt weiblich weltweit. Also
was einen ja auch nicht wundert, wenn man weiß, dass sie einfach auf den Weg nicht dahin führen gehen können. Sie haben aber auf der anderen Seite auch gesagt, Sie sind weicher geworden. Zum Beispiel das Bild von Ihrer Mutter, was Sie haben, hat sich ein wenig verändert auch.
Ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich mich einreihe in einer langen Tradition aus Frauen, die versucht haben, irgendwie in ihrem Wirkbereich Dinge etwas besser zu machen. Und was beispielsweise meine Mutter, die Hausfrau ist und war und ihr ganzes Leben damit zugebracht hat, ihre Kinder großzuziehen und den Haushalt zu führen. Und das habe ich als Teenagerin, als Heranwachsende ja fast schon verachtet. Gleichzeitig ist mir durch die Recherche auch klar geworden, wie viel Arbeit Haushalt ist und auch was, also warum auch der ganze Haushalt ein patriarchales Design hat, angefangen von den Geräten, aber auch der Wertschätzung, also die Art, der Haushalt, der wird erledigt, während die Erwerbsarbeit ist halt Arbeit. Das fängt schon mit dem Vokabular an, mit dem wir über diese Dinge sprechen oder Werkzeug, das wird beherrscht und Haushaltshilfen werden bedient. Also schon die Sprache, die uns da ja in Anführungszeichen die Wiege gelegt wird, um über diese Dinge zu reflektieren, ist auch schon patriarchales Design. Und damit hat meine Wertschätzung für diese Care-Arbeit, für die Haushaltsarbeit, das heißt immer noch nicht, dass ich das alles sinnvoll finde. Also ich finde, man muss nicht alles bügeln, was man wäscht. Im Grunde genommen muss man gar nichts bügeln. Aber ich verstehe jetzt den Mechanismus dahinter und auch die Wertschätzung, die Frauen daraus beziehen, dass sie das machen. Und das war ein großer Erkenntnisgewinn, ja.
Sie schreiben in Ihrem Vorwort zum Buch, dass von Frauen verlangt wird, nicht wütend zu sein. Also über diese Ungerechtigkeiten. Traurig, ja, aber nicht wütend. Das werde dann gleich als biestig gewertet. Nun haben Sie ja mit vielen Frauen für Ihr Buch gesprochen. Haben Sie da eine ähnliche Wut gespürt, wie die, die Sie bei der Recherche gepackt hat?
Aus eingefleischten Wissenschaftlerinnen Wut herauszukitzeln, ist schon mal so eine Special Skill. Da würde ich sagen, das ist mir nicht jedes Mal gelungen. Also weil die auch gelernt haben, anders über diese Dinge zu sprechen und nachzudenken. Aber doch, teilweise ja. Und gleichzeitig hat das bei vielen aber auch so ein Aktivierungspotenzial. Also man stellt erstmal eine große Ungerechtigkeit fest und dann überlegt man sich, okay, was kann ich jetzt durch meine Fähigkeiten daran ändern? Und das ist ja das Geheimnis, diese Wut ist eben nichts Negatives, sondern das zuzulassen und das auch sich darin zu suhlen und dann aber zu überlegen, was kann ich denn daraus machen?
Ja, also da haben Sie zum Beispiel ein Beispiel, was aus dem 19. Jahrhundert noch kommt, Mitte des 19. Jahrhunderts, hat die Zeitungsverlegerin Amelia Blumer aus Wut, dass sie nicht Fahrrad fahren konnte, weil die Mode das nicht möglich gemacht hat, die Frauenmode, etwas erfunden. Also Kleidung für Frauen, die Frauen fahren wollen. Also war sie die Wegbereiterin für Hosen für Frauen?
Ja, das so genau lässt sich das nicht sagen. Und Emilia Blumer, muss man auch sagen, hat die Credits ihrer Freundin gegeben. Das war ihr ganz wichtig, dass die das zusammen gemacht haben. Und es ging darum, dass man in Reifröcken eben nicht Fahrrad fahren konnte. Das war die Anfangszeit des Fahrradfahrens. Und gleichzeitig bedeutet Fahrradfahren aber auch ein Stück weit Unabhängigkeit und Mobilität. Also es geht um viel mehr als nur von A nach B zu fahren, sondern wirklich ein Stück Unabhängigkeit. Und deswegen haben sie überlegt, wie können wir unseren Dresscode also so anpassen, dass eine Fahrradfahrt eben nicht lebensgefährlich ist. Denn es gab Frauen, die sind gestorben mit ihren Reifröcken. Wenn sie sich da was verheddert hatte und es bergab ging, dann konnte das zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Und dann haben sie das Blumer-Kostüm erfunden. Sie hat das in ihrer Zeitung auch weit verbreitet und einige Anhängerinnen gefunden. Gleichzeitig war es aber so, dass sie auf der Straße übelst angefeindet wurden, mit Steinen beschmissen und bespuckt wurden, sodass das ganze Experiment nach ein paar Jahren gestorben ist, weil sich dieses Design nicht durchsetzen konnte. Nicht etwa, weil es nicht praktisch war, sondern weil es gesellschaftlich so stark geächtet wurde durch das Patriarchat.
Es ist eine scheinbare Kleinigkeit und ja heute auch selbstverständlich, dass Frauen Hosen tragen. Aber solche Kleinigkeiten mussten hart erkämpft werden. Und wir stehen auf den Schultern von Frauen, die diese Kleinigkeiten erkämpft haben. Sie haben jetzt einen Ort gefunden, von dem ich zum Beispiel noch gar nicht gehört hatte, an dem an diese Frauen gedacht wird. Also der Garten der Frauen in Hamburg auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Was ist das für ein Ort?
Das ist ein kleines Stückchen Friedhof im historischen Teil des Ohlsdorfer Friedhof, der einfach ein riesiges Parkgelände ist. Ich glaube, das ist der größte Parkfriedhof der Welt, meine ich, aber also ziemlich sicher Europas. Und die Stadthistorikerin Rita Barke hat den vor über 20 Jahren angelegt. Und zwar ist es ein Ort, an dem an Frauen gedacht wird, völlig jenseits patriarchaler Leistungs- und Machtkriterien. Also man kann da durchspazieren und kann Biografien lesen von Krankenschwestern, von Kindermädchen, von aber auch Oberstudienrätinnen, also querbeet durch die Gesellschaft, Sexarbeiterinnen. Und an all diese Frauen wird durch kleine Plaketten gedacht, die man durchblättern kann. Und es hat angefangen damit, dass sie einen Grabstein auf dem Friedhof hat liegen sehen, der kleingeschreddert werden sollte. Also wenn Gräber eingeebnet werden, dann verschwinden diese Grabsteine und werden, glaube ich, zu irgendwie Bodenbelag gemacht. Also nageln sie mich nicht drauf fest, aber jedenfalls werden die klein gehackt. Und das war der Grabstein einer NS-Widerstandskämpferin. Und dann hat sie gesagt, aber das kann ja nicht wahr sein, dass wir dieser Frau nicht mehr länger gedenken können, dass braucht einen Ort. Und dann hat sie eben diesen Garten der Frauen errichtet. Und das ist, für mich war das wirklich wie ein Eintritt in ein Paralleluniversum, wo auch der Gedanke an Leistung neu definiert wird und eben nicht männlich.
Auch weil sonst im öffentlichen Raum ja an bedeutende Frauen auch sehr selten erinnert wird. Mhm. Ihr Buch Das Patriarchat der Dinge ist vor etwa einem Monat bei Dumont erschienen. Frau Endler, welche Reaktion haben Sie seitdem bekommen?
Gemischt. Also ich hatte zwar in das Vorwort reingeschrieben, weil ich das bei anderen feministischen Publikationen so mitgekriegt hatte, dass es sehr viel Kritik geben würde und hatte das zwar reingeschrieben, aber gar nicht damit gerechnet, dass mir das auch widerfahren würde. Das war auf jeden Fall eine neue Erfahrung und das auch nicht in der Theorie, sondern wirklich am eigenen Leib zu erfahren. Hat mich am Anfang grob verunsichert, weil ich immer dachte, ich wäre Teflon oder ich müsste Teflon sein. Und dann stellt man fest, man ist eigentlich so ein alter Klettverschluss, an dem alles hängen bleibt.
Also es gab auch viel negative Reaktionen.
Ja, das fing schon an, bevor das Buch überhaupt draußen war. Das heißt, das waren Menschen, die unmöglich das Buch gelesen haben konnten, die sich aber dann schon eine Meinung gemacht zu haben dachten. Und also hauptsächlich muss ich auch sagen, Männer.
Aber was kam da? Was kamen denn da für Kritikpunkte?
Also seitenlange E-Mails, wirklich über, Sie haben in dem Interview gesagt das und das, beziehen Sie Stellung zu so und so. Und dann mir so 50 Links geschickt über Dinge, zu denen ich dann Stellung beziehen sollte. Oder mein Lieblingsding war immer noch, ich bin ja Feminist, ich bin für auch die gleichberechtigte Bezahlung und ich bin Vater dreier Töchter. Aber, und dann so ratter, 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 das kann ja wohl nicht wahr sein, haben Sie nichts was Besseres zu tun und so. Ja. Also das war sehr ungewohnt.
Haben Sie eine Erklärung für diese Heftigkeit in den Reaktionen? Also eine Erklärung auch vielleicht dafür, dass Männer das gar nicht so sehen, dass sie durch das Design privilegiert sind?
Ja, natürlich sehen die das nicht, weil das gehört ja, das ist ja Teil des Problems, dass wenn wir gewisse Privilegien haben, das schwierig ist, die zu reflektieren. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich mein ganzes Leben lang die Norm bin, dann ist es auch ein Stück weit ein Umlernen und eine Einsicht, die nicht einfach ist. Das verstehe ich. Gleichzeitig ist mir aber auch klar, wenn ich über patriarchales Design spreche und vor allen Dingen beispielsweise über den öffentlichen Raum, dann geht es ja auch immer um Macht. Und ich glaube, diese Machtfrage ist etwas, das kitzelt, auch wenn der Gegenüber gar nicht verstanden hat, dass es jetzt wirklich, jetzt übertragen, seine patriarchalen Fälle sind, die er da schwimmen sieht. Und das triggert dann den einen oder anderen zu so einer Art Abwehrhaltung. Mhm. Deswegen mache ich auch Bogen um alles, was Social Media mit dem Buch zu tun hat. Also alle Interviews, die ich gebe, wenn die nachher irgendwo gepostet werden, ich lese das nicht, weil mich deprimiert das, was da drunter abgeht teilweise.
Also Einsicht ist das eine, was Sie mit dem Buch bewirken möchten. Was wünschen Sie sich noch?
Also sehr schön finde ich, damit das auch nicht zu kurz kommt. Ich habe auch sehr viel positive Resonanz bekommen und auch aus Ecken, von denen ich es gar nicht erwartet hatte. Also so Frauen 70 plus, die mir dann gesagt haben, ja endlich mal, ich habe es auch satt, mich mit meiner Arthritis irgendwie zwischen zwei Büsche hocken zu müssen, wenn ich pinkeln muss. Oder ich habe hier ein Bügelhilfe, die ist überhaupt nicht für mich designt, sondern mein Mann muss sie mir aufbauen, weil ich das nicht kann, weil ich dafür zu klein bin. Solche Geschichten, fand ich super gut. Also es gibt auch viel positive Resonanz. Was war die andere Frage?
Die andere Frage, aber das ist, wenn Sie es noch kurz beantworten könnten, was wünschen Sie sich, was das Buch bewirkt?
Das, was es eigentlich schon bewirkt hat, und zwar, dass diese Themen breit diskutiert werden, auch ohne mich. Also, dass ein bisschen so eine Art, ja, dass dieser tote Winkel des patriarchalen Designs ein bisschen ausgeleuchtet wird und Menschen darüber sprechen.
Das Patriarchat der Dinge. So heißt dieses Buch von Rebecca Entler. Die Journalistin und Autorin war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank für dieses sehr erhellende Gespräch. Redaktion der Sendung hatte Nadja Ode und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.